Herzlich willkommen zu unserem Podcast What Matters Most mit Thorsten und René.
Mit spannenden Stories aus Sport und Business.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir hatten einen ganz besonderen Gast bei uns, Josie Hofmann aus Gera. Sie ist Eisschnellläuferin und hat den Traum von Olympia.
Genau, und das haben wir aufgenommen im April. Wollen euch das natürlich jetzt noch zum Anhören mitgeben. Ganz toller Podcast. Und mittlerweile können wir schon sagen, die Josie hat die Norm geschafft. Also sie hat die Norm geschafft, zweimal unter den Top 15 in der A-Gruppe auf 3000 Meter und auch im Gesamtweltcup hat sie so eine gute Platzierung, dass sie im Massenstart mitstarten können. Also die Norm ist geschafft und jetzt drücken wir die Daumen, dass der Rest noch...
Genau, wir drücken die Daumen, dass die Nominierung jetzt natürlich noch erfolgt. Das geschieht in der Regel alles ein bisschen später. Es sind ja auch noch ein paar Tage Zeit. Aber die Vorzeichen stehen gut.
Sehr gut. So, und vorab noch, da wir jetzt ein neues Jahr haben, wünschen wir euch natürlich von Herzen ein gesundes neues Jahr. Ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel sportliche Highlights, ganz viel Höhepunkte. Nehmt euch vielleicht auch mal was vor, was ihr noch nie gemacht habt. Genießt das Leben, genießt das Jahr und auch noch danke an das fantastische letztes Jahr. Wir hatten es schon mal gesagt, deswegen nur ganz kurz. Unsere Sponsoren, unsere Unterstützer, unsere Helfer, auch du, René. Ich bin so froh, dass all die Menschen da sind, dass wir das gemeinsam rocken, dass wir so ein tolles Event haben. Aber jetzt denke ich mal, jetzt freut euch auf den tollen Podcast und wir sehen uns auf Garantie dieses Jahr.
Genau, also viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast und heute freue ich mich ganz sehr, dass wir eine ganz junge, erfolgreiche Sportlerin dabei haben. Josie, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Und natürlich René ist mit dabei.
Ja, hallo, grüß dich.
Ja, ihr beiden wart gerade laufen, René 8 Kilometer und Josie, du die 23, 24 Kilometer.
Ja.
Vom neuen Talsperrenlauf zum Rotlauf vom TSV. Und sind wir der Einladung vom Tom natürlich gerne gefolgt. Ich war als Helfer unterwegs und deswegen haben wir gesagt, das passt gleich, Josie. Wir haben dich schon auf unserer Liste schon lange stehen. Deswegen schön, dass es klappt. Und groß Josie Hofmann verbindet man mit Olympia 26, das große Ziel. Aber René, vielleicht fangen wir am Anfang an, oder?
Ich denke auch, wir fangen am Anfang an. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg heute über die lange Distanz. Ich habe ja kurzfristig noch umgeswitcht, weil ich ein bisschen erkältet bin. Aber Platz 4 bin ich auch ganz zufrieden, also... Ich denke, das kann sich sehen lassen. Die Form Richtung Rennsteig, Halbmarathon steigt. Ja, Josie, schön, dass du da bist. Du bist 96 geboren in Gera, bist also eine gebürtige Gererin. Wir hatten vorher schon ein bisschen gesprochen gehabt und deine Mutter war das, glaube ich, die zu mir kam und sagt, René, wir haben noch ein Bild von euch zu Hause. Da hätte die Josie dir einen Schirm auf der Radrennbahn zu einem Event. Fand ich ganz lustig. Ich habe dann sehr gesagt, siehst du, und so schnell hat sich's geändert, dass wir dir der Schirm gehalten. Ja, wenn man deine Homepage aufmacht, deine Erfolge sieht, die du ja, am Speedskating am Anfang, mit dem du eigentlich gestartet bist, erreicht hast. Ich lese mal vor, 45-fache deutsche Meisterin. Du bist 6-mal Europameisterin, 3-mal Silbermedaillengewinnerin, 7-mal Bronze. Du bist Junioren bei den Junioren-Weltmeisterschaften Dritte geworden. Du bist Weltmeisterin, du bist Bronzemedaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften. Das ist schon eine Statistik, die sich wirklich sehen lassen kann. Aber wir fangen ganz vorne an. Wie kommt man zum Speedskating?
Ja, also ich habe, so wird es mir erzählt wohl, im Kindergarten stand ein Inliner rum und die habe ich angezogen anscheinend und bin einfach losgelaufen. Daraufhin meinten meine Kindergärtner zu meiner Mama, ich soll doch mal in den Verein gehen, weil das mache ich nicht so schlecht. Meine Mutter meinte, ich kann das doch überhaupt gar nicht, was sie da erzählen. Danach gab es eigene Inliner und dann bin ich in den Verein gegangen und über die ganzen Jahre, also ich war dann glaube ich so um die 6 Jahre, bin ich dann beim RSV Gera geblieben und bin dann so, ja am Anfang ist das ja alles Spaß und man erlernt und ich muss zugeben, also am Anfang, da war ich auch in den ersten Wettkämpfen wirklich nicht die Beste, ich war immer ganz weit hinten. Aber meine Trainerin meinte, nee, das wird schon. Meine Eltern haben das ja so ein bisschen angezweifelt, dass das noch wird. Aber ich hatte immer meinen Spaß und dann bin ich ja über die Jahre dabei geblieben und bin dann irgendwann national besser geworden. Ja, und dann kamen die internationalen Rennen und das erste Mal 2010 bin ich eine Junioren-Europameisterschaft gelaufen. Ja, und so hat sich das dann über die Jahre ergeben. Und dann kamen ja so ein paar Erfolge dazu.
Ja, ein paar könnte man meinen. Das sind schon ein paar mehr, muss man ehrlich sagen. Nee, beeindruckend. Du bist dann in Gera auch auf die Schule gewechselt wahrscheinlich, ne? Oder bist du auf einer normalen Schule geblieben?
Ich war auf der integrierten Gesamtschule ganz normal und habe ja bis zum Abitur auch nur einmal am Tag trainiert. Am Wochenende bin ich Wettkämpfe gelaufen. Ich muss sagen, ich hatte ganz viel Unterstützung von der Schule. Gerade in den letzten Jahren, da wurden teilweise Tests für mich dann auf Daten gelegt, wo ich auch wirklich da war, damit ich das schreiben kann. Meine beste Freundin hat mir immer die Arbeitsblätter mitgebracht und ich habe irgendwas abgeschrieben. Und so ja, hatte ich da wirklich echt super Unterstützung und konnte das dann halt auch so machen. Und ja, so dann beim Abitur. Ich meine, die Erfolge, ich meine, Weltmeisterin, das hat man halt erlebt, aber als nicht-olympische Sportart gibt es da halt so eine Sache, die im Fernsehen schon ziemlich cool aussieht. Und dieser Traum, irgendwie mal zu Olympia zu kommen, das zu erleben, war da. Und damals gab es dann das Angebot, dass man mal in Erfurt zum Eichellauf gehen kann. Und das habe ich dann gemacht und dachte mir so, okay, im Winter mache ich einfach mal Eichellauf und gucke einfach mal, was bei rauskommt. Und so hat sich dann so ein bisschen meine Sportgeschichte so ein bisschen gewandelt, ja.
War das schwer von der Technik her? Also ich sag mal, die Ausdauer sicherlich hast du ja gehabt durch das Inline-Skating oder die Geschwindigkeit. Was bist du für Strecken gelaufen?
Also ich bin auch beim Inline auch in den letzten Jahren immer Langstrecklerin gewesen und bin aber auf dem Eis ganz am Anfang vor allem die kürzeren Sachen gelaufen. Der Anfang war brutal. Also ich meine, man kommt halt aus dem Sport und ist da irgendwie, man hat irgendwie einen Erfolg und hat so seinen Platz und dann macht man was und also das war schon frustrierend.
Man stellt sich wieder hinten an, ne?
Ja,
das
ja. Also,
wo man eigentlich denkt, ja, ich zeige euch jetzt mal, wie es geht.
Genau.
Man hat sich ja schon ein bisschen im Hinterkopf, ne? Also du kannst was, man weiß ja, was man trainingstechnisch auch drauf hat und sowas. Und dann denkst du, gut, da mache ich nochmal neu.
Das war wirklich, ja, ich meine, von der Fitness, da weiß man, man hat das Level. Aber das aufs Eis zu bringen, das war wirklich eine Nummer, da habe ich, also am Anfang habe ich gedacht, ja komm, so 1-2 Jahre, dann habe ich das drin und dann fahre ich da irgendwie zu Wettkämpfen. Ja, die Wahrheit sah dann doch anders aus und es war hart, aber vor Corona war das genau, da wurde ich das erste Mal zu einer damals U23 zu einem Weltcup mitgenommen und durfte das erste Mal so ein bisschen international Luft schnuppern. Und da war schon so ein bisschen, das war cool. Also wenn ich mir jetzt das angucke von den Leistungen her, ach du meine Güte, da braucht man nicht drüber sprechen. Aber es war cool, so eine Chance zu bekommen. Und genau, und dann hat eigentlich dieser große Wendepunkt im Endeffekt gab es dann als einen neuen Trainer in Berlin angefangen hat, auch ein ehemaliger Inlineskater, der auch zum Eis gewechselt ist. Zu Olympia gefahren ist, Vierter ist er geworden, genau. Und ich muss sagen, so auch gerade nach Corona war so die Entscheidung, okay, machst du auch weiter. Also bis zur der Weltspitze war es ewig weit. Von daher war das halt, dieser Aufwand, den ich reingesteckt habe, war einfach so riesig. Und es hat sich irgendwie zu dem Zeitpunkt halt nicht gelohnt. Und habe aber gesagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mit ihm und schaue einfach, wo es hingeht. Wenn nicht, kann ich immer noch nach einem Jahr aufhören, mache ich es halt nicht mehr weiter. Gehe zurück zum Inline und das war so ein bisschen der Wendepunkt. Also er hat es halt in so einer Weise mir beigebracht, das Eisschnelllauf, weil er halt weiß, wie es halt ist, von einer anderen Sportart zu kommen, vom Inlineskaten. Es sieht ähnlich aus, ja, und alle sagen, komm, lauf einfach. Ist nicht so. Die Technik ist einfach so viel feinfühliger. Und der Wettkampf an sich ist ja auch ganz anders. Wir laufen im Eisschnelllauf komplett alleine. Beim Inline ist immer ein Feld drumherum. Du hast eine gewisse Taktik, die dir folgen muss. Es gibt so Output oder der Input von den anderen Sportlern, den du bekommst, den hast du beim Eis nicht. Und da hast du auch eine lange Zeit, über dich selbst nachzudenken. Und wenn die Beine schwer werden, ja, dann weiß man das auch und merkt es auch. Und das waren halt einfach so Momente. Und das war so ein bisschen so mein Wendepunkt, ja.
Wahnsinn. Finde ich sehr beeindruckend, zumal du ja beim Speedskating sehr, sehr erfolgreich bist. Aber da sieht man auch mal, ja, was Olympia so ein bisschen ausmacht. Ne? Und auch dieser Gedanke daran, ey, hätte vielleicht gern den Wunsch, auch bei Olympischen Spielen teilzunehmen, weil das einfach das größte sportliche Event für jeden Sportler, der einen olympischen Sport betreibt, auch ist. Und ich kann dir sagen, ja, sind geile Momente. Ich hoffe es ja zum Glück dreimal erleben. Ich drücke dir da alle Daumen, das ist echt mega. Wie gut stehen die Chancen?
Ja, ich meine, wir qualifizieren uns erst wirklich mit nächsten Winter, also im Dezember, ich glaube sogar noch, bin mir nicht ganz sicher, Januar so um die Drehe, da kann man sich noch qualifizieren. Von daher, was alles jetzt davor passiert ist, nächstes Jahr zählt. Man muss aber sagen, gerade letzte Saison war wirklich richtig gut. Ich habe einen enormen Schritt gemacht, ich habe meine Zeiten so enorm verbessert. Also das habe ich selbst nicht erwartet. Und gerade die Einzelstrecken, klar, 3 Kilometer und 5 Kilometer. Bei der Weltmeisterschaft bin ich zum Beispiel Achte über die 5 Kilometer geworden, was dann jetzt schon Richtung Weltspitze geht. Und wir sind ja noch im Team Pursuit, also in der Teamverfolgung, haben wir ein Team im Moment am Start, also 3 Personen, aber natürlich zählen auch Ersatzleute. Und wir haben diesen Moment oder dieses Teamgefüge, dass wir einfach so gut zusammenlaufen. Und man sieht halt in dem Team, wir sind 3 Sportler, die gerade, wenn man sich andere Teams anguckt, sind wir von der Einzelleistung nicht so gut. Also die Holländer oder so sind deutlich besser in ihren Einzelleistungen, aber wir laufen einfach so gut zusammen, dass wir es halt geschafft haben, 0,5 Sekunden an Bronze bei einer WM vorbeizulaufen, nach 2 Jahren, die wir zusammenlaufen. Und das ist dann wirklich auch unsere große Chance für Olympia. Und das wissen wir. Und wir wissen, dass wir jetzt noch diese eine Schippe drauflegen müssen. Aber, also, sag mal so, es sieht schon positiv für Olympia aus. Aber ich würde mich jetzt auf gar keinen Fall ausruhen oder so. Also, da muss ordentlich gearbeitet werden jetzt.
Das ist gut.
Nee, das ist ja. Was, nach was geht das? Nach Platzierungen oder nach Zeiten oder nach was wird nominiert?
Es gibt ein generelles Weltcup-Ranking durch den Weltverband und es gibt aber noch diese DOSB-Norm. Mhm. Und da muss man einmal Platz 8 oder zweimal Platz 15, 16, irgendwie sowas in der Drehe. Was im Eisschnelllauf ein bisschen anders ist, wir haben halt auf unseren Strecken im Weltcup gibt es sogenannte A- und B-Gruppe. Die vermeintlich Besseren sind in der A-Gruppe, die vermeintlich Schwächeren sind in der B-Gruppe. Und das Problem aus den ganzen Jahren davor war immer, dass man in der B-Gruppe, also gerade Langstrecke sind nur 16 Leute in der A-Gruppe und danach sind der Rest ist halt in dieser B-Gruppe. Die wird auch nicht im Fernsehen übertragen, du bist halt da am Weltcup, aber du kriegst, auch wenn du schneller bist als Leute in der A-Gruppe, du musst Platz 1 bis 3, dann kannst du aufsteigen, aber auch wieder absteigen. Das ist super kompliziert. Wie auch immer. Und das Problem war halt immer, dass man quasi es teilweise gar nicht geschafft hat, in dieser B-Gruppe diesen Platz 16 zu erlaufen, den man halt braucht, weil man einfach, ich sag mal, in dieser Gruppe gefangen war. Es sind ja immer auch wieder Top-Leute aus den A-Gruppen runtergestiegen. Und obwohl du auch schneller warst als Leute in der A-Gruppe, hast du es nicht geschafft, diesen Platz 16 zu erreichen. Es ist aber, ich habe mich, letztes Jahr bin ich in die A-Gruppe aufgestiegen und habe mich da auch behauptet. Von daher, habe ich so viel Selbstvertrauen jetzt im letzten Winter geholt, dass ich sage, okay, pack ich.
Ja,
das klingt gut. ich muss noch ein bisschen zurückspulen. Du hast dein Abitur gemacht und dann ist ja der normale Gang normalerweise eines Sportlers, der dann irgendwann einen olympischen Sport betreibt, man geht zur Bundeswehr, Polizei oder man fängt an, was zu studieren. Und du hast bist einen anderen Weg eingeschlagen. Ne? Und das ist überhaupt mit deinem Training, du bist in, wohnst nach wie vor in Gera, startest für Krimmitschau,
genau,
trainierst ja im Winter in Berlin. ist schon speziell. Ja. Erzähl mal da ein bisschen, wie ging das so vonstatten?
Genau, also ich nach dem Abitur habe ich mir auch erstmal ein Jahr Zeit genommen, weil das ist ja auch immer so für einen Sportler. Man hat Schule und hat dann, aber man weiß ja gar nicht auch so richtig, was mache ich dann nach dem Sport. Gerade in der Schulzeit, man hat das ganze Mal einen Unterricht und dann hat man halt Sport. Aber meistens, was man danach machen möchte, ich wusste absolut nicht, was ich mal irgendwann werden möchte. Und habe ich mir echt ein Jahr Zeit genommen und habe mich dann für ein Fernstudium entschieden, weil ich wusste, wenn du es weiter mit dem Sport machst, bist du nie da. Kannst nie in die Uni gehen. Genau, das hat dann ganz gut funktioniert und dann habe ich halt klar versucht, in das Kadersystem auch beim Eis reinzukommen, weil auch einfach die Förderung deutlich besser ist. Am Anfang habe ich es einfach von der Leistung nicht geschafft und dann irgendwann gab es halt den Punkt, dass ich halt im Sommer weiter Inline Speedskating gemacht habe, da auch WMs und EMs gelaufen bin, aber im Winter auch teilweise einen Weltcup beim Eis. Und da ist natürlich die Frage, wo steckt man einen in die Förderung? Also es gibt halt nicht viele Sportlerinnen oder Sportler in Deutschland, die halt zwei Sportarten gleichzeitig machen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, dieser Sonderweg, den ich halt eingehe, ist schwierig. Es ist diese grundlegenden Regularien, die es halt gibt, da fällt man halt irgendwo raus. Und das passt dann halt einfach nicht. Und dann war immer die Frage, okay, kommst du in die Förderung fürs Inline oder kommst du jetzt zum Eis? Und dann wurde ich so ein bisschen hin und her geschoben. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich, ich habe halt gesagt, dass ich einen eigenen Weg habe und dass ich den auch gehen möchte. Und am Anfang war es, Geld von Eltern, Großeltern, die das finanziert haben. Was? Genau, und dann hatte ich das große Glück, dass ich jetzt einen Sponsoring-Pool habe aus Unternehmen, Gera und Region, die gesagt haben, okay, finden wir cool den Weg, wollen wir unterstützen. Und ich kann jetzt mit dem Finanziellen, ich habe auch zum Beispiel ein Auto gestellt bekommen, weil man ja doch immer mal... Ja. Nach Anfang an, nach Bemus, dass ich da sagen kann, ich bin unabhängig von einem gewissen System, das natürlich super ist, also wenn gerade Bundeswehr, man ist finanziell da wirklich super aufgestellt, aber es gibt ja doch so gewisse Sachen, wo man halt doch so in einer gewissen Schiene läuft. Und ja, mein Weg ist so anders und ein bisschen besonders, dass ich da eigentlich auch nicht gefangen sein möchte und habe halt wirklich dieses große Glück gehabt, da diese Chance bekommen zu haben und das, ja, dass ich diese Unterstützung bekomme und deswegen laufe ich so ein bisschen Nebengleis, also ich bin trotzdem bei der Deutschen Sporthilfe, bekomme dort meine Förderung, ja. Genau, aber bin halt nicht bei der Polizei oder bei der Bundeswehr.
Cool. Weißt du, mit wie viel Sportler Gera das macht?
Oder? Ich glaube, so in dem Ausmaß im Moment wirklich für mich. Ach, also, genau. Das,
ich finde das mega cool, weil das ist ja eigentlich genau das, was ich früher schon immer so gesagt habe. Es ist halt schwierig, wenn Leute, und das wird meiner Meinung nach auch zunehmend, dass die Leute einfach keine Perspektive in der Bundeswehr oder der Polizei sehen. Das ist einfach so. Allein weil die Polizei auch nur im mittleren Dienst einfach die Ausbildung anbietet,
ja,
bei der Bundespolizei.
Bei
der Bundespolizei auch. Und die meisten sind einfach Abiturienten, die möchten gern studieren und möchten gern ein Studium machen. Von daher mega cool, dass die Stadt Gera sowas möglich gemacht hat. Ne? Also es ist schon, ich kenne das ehrlich gesagt von gar keiner Stadt vorher. Und es ist cool, dass die Unternehmen sich da zusammengetan haben. Dann hält sich das tatsächlich auch in Grenzen, was den Invest betrifft für die jeweiligen Unternehmen. Ne? Und viel besser kannst du eine Region nicht stärken.
Aber man sieht, dass es geht, ne? Wenn man das.
Ja, klar.
Das
ist an der, aber es ist doch für eine Region, das ist ja eine mega Werbung. Also ich finde das nach wie vor, das müsste viel öfter so passieren und sowas. Und es ist cool, dass es nach wie vor immer noch Unternehmen gibt, vor allem auch, gut, Gera war schon immer auch eine Sportstadt, Aber dass da immer noch Leute gibt, die sagen, hey, wir haben richtig Bock, da was auf die Beine zu stellen. Also ich finde das schon, find ich schon herausragend, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also ich bin unglaublich dankbar. Ich weiß, was ich da für eine einzigartige Chance bekommen habe. Und ich merke wirklich immer jeden Tag in vielen Sachen, dass es mir super gut geht. Also ich kann mir einfach die Dinge, die ich für den Sport brauche, die kann ich mir leisten. Da muss ich nicht dreimal drüber nachdenken oder das passt alles. Und ich muss auch ganz klar sagen, die Unternehmen, die mich fördern, die mich unterstützen, die haben ja nicht diesen krassen Sportbezug. Und die sehen aber das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive und die zeigen auch dann die Dankbarkeit auch irgendwo und die Freude, also das ist unglaublich, was man da auch zurückbekommt, wenn ich so ein bisschen erzähle, was ich halt so erlebe und so. Die sind dann auch einfach stolz und wenn dann einfach jemand sagt, hey Josi, wir finden es geil, dass du das probierst. Ich meine, im Endeffekt weiß keiner, was passiert, ja, was im Winter passieren wird, aber es wird halt so kommen, wie es kommt. Entweder ich fahre zum Olympia, aber ich möchte mir auch nicht vorwerfen, dann, wenn ich es nicht schaffe, dass ich hätte so also irgendwas anders hätte machen können. Ja. Und das ist mir sehr wichtig. Also ich werde es probieren. Es wäre schade, aber es wäre noch schlimmer, wenn ich sagen könnte, hätte ich mal vor 2 Jahren mich für was anderes entschieden oder irgendwas, dann wäre es viel.
Aber ich glaube, das liegt auch an deiner Person mit. Ne? Also diese Zielstrebigkeit, dieser Fokus, die sagen, ich will dahin und ich gebe alles dafür. Ob irgendwas passiert, weiß man nicht, aber ich gebe alles dafür, um dahin zu kommen. Ich glaube, das ist auch das, was die Firmen dann oder was die dann gesehen haben in dir, was du ja schon ausgestrahlt hast. Du sagst, ich will den Weg gehen, weil wenn du gesagt hast, naja, mal gucken und eventuell und dann hätten die gesagt, naja, nee, das, ne, also das, ich glaube, das liegt auch schon sehr an deiner Persönlichkeit, die ich finde in so jungen Jahren schon sehr gut ist, also zu zielstrebig und so. Also das, ich finde es schön, wenn so dieser Leistungsgedanke, ja, und dieses, man hat eine Idee, wie da weitergehen geht, die Schritte mit allen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das bräuchte man viel mehr auch solche Vorbilder mit, ne, die auch der Jugend ein bisschen zeigen, ja, hey, das muss ja nicht Olympia sein, es kann auch was anderes sein, aber dann geh halt deinen Weg und dann geh halt weiter. Und
ja, gerade angesprochen, so Tiefen, ich glaube, da können Sportler ein Lied von singen. Also es sieht ja immer schön aus, gerade im Fernsehen, wenn man das sieht, Erfolge, alle freuen sich über Erfolge. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Sportler auf dieser Welt gibt, der sagt, ich hatte in meinem Leben mehr Erfolge als Rückschläge. Ich glaube,
nee.
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Also klar, man vergisst natürlich bei den ganzen Erfolgen, vergisst man einfach die Rückschläge, die man hatte. Aber die Rückschläge sind super wertvoll, um sich halt weiterentwickeln zu können. Man lernt halt, was nicht funktioniert hat, was man halt anders machen oder was man anders machen sollte. Man lernt daraus und irgendwann kommt halt der Erfolg, aber dran zu bleiben, ja.
Ja, weil bei mir war das dann irgendwann so, man hat halt auch die eigene Zielstellung ist halt auch einfach dementsprechend hoch irgendwann. Ne? Das ist halt irgendwann so, du machst ja, ist ja nicht nur der Druck der Sponsoren, den du gerecht werden willst, sondern einfach auch dem Druck, den du hast, ja. So, wo du einfach denkst, so, hey, ich will jetzt auch performen. Dann geht was in die Hose und kommst dann nach Hause und denkst, dann kannst du eine wilde Geschichte erzählen oder was sagst du? Mehr auch nicht, ich habe das gemacht.
Aber ich glaube, das ist
auch das, aber das hast du halt so, ne? Der innere Druck ist halt so, also das hat mich an meinem Sport am Ende, das fand ich das Allerschlimmste, den Druck, den ich mir selber gemacht habe.
Ja, das,
das ist brutal. Ich fand das brutal.
Ich glaube, es ist auch so eine deutsche Kultur des Scheiterns und wieder aufstehen, weitermachen. In Deutschland muss alles immer sofort gehen. Ne? Und wir kriegen das von der Schule schon beigebracht.
Ja.
Da hat man einen Aufsatz geschrieben und hat 1000 Wörter perfekt geschrieben und 3 sind falsch und die werden rot angekringelt und dann wird gesagt, 3 Fehler. Ne? Es wird so, man darf nicht scheitern und ich glaube, das ist in vielen anderen Dingen anders, wo man sagt, das gehört dazu. Diese Fehler und dieses Hinfallen und dann zu schauen, okay, wie kann ich es besser machen? Wie stehe ich wieder auf? Wie mache ich weiter? Das ist in allen Bereichen so und wichtig so, ne? Und das ist.
Das ist halt auch schwierig, gerade wenn du scheiterst, gerade, sag ich mal, in unseren Sportarten, Radsport oder Eisschnelllauf oder Speedskating, es hängt ja auch immer Förderung dran. Das darf man auch nicht ganz vergessen, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir Millionenbeträge verdienen, wo du sagst, gut, jetzt hatte ich eine Niederlage, aber wir bewegen uns ja, oder haben uns in einem, ich habe mich auch in einem Gehaltsbereich bewegt, wo ich sage, hey, ich war froh, dass die Förderung gab am Ende, aber wenn du Ausgaben hattest und sagst, boah, wenn das jetzt fehlt, das merkt man dann schon im Portemonnaie, ne? Das ist also schon was einen auch nochmal so ein bisschen unter Druck setzt. Ja, klar, mal die Sicherheit, die Beamtengehalt und das. Aber wenn man eben...
Entschuldigung.
Ja, machen wir weiter.
Kurzer Besuch, muss sein. Ja, aber wenn man dann, ich sag so ein bisschen selbstständig ist, ne, und immer bei den Sponsoren antanzen muss und ja, man immer von Jahr zu Jahr immer nur abgerechnet wird, dann ist das schon noch schwierig für den Kopf teilweise, finde ich.
Ja, es ist, ich glaube ja, der Leistungssportler an sich macht sich den Druck selbst am größten. Also das war auch so ein Ding, wo ich wirklich an mir arbeiten musste, damit vernünftig umzugehen. Also manchmal muss man auch wirklich sagen, ist man zu sich selbst super unfair.
Ja.
Also man würde das, was man so zu sich selbst sagt und wie man sich wertet, würde man nie zu einer anderen Person machen. Aber zu sich selbst lässt man es irgendwie zu und gerade wir Leistungssportler, also wir sind da teilweise wirklich nicht fair zu allem. Damit muss man halt einfach lernen umzugehen. Klar, ich habe mir auch Hilfe genommen, weil ich wusste, dass ich es halt einfach nicht selbst schaffe. Aber es ist ja so ein Prozess und aber klar, man will natürlich man will natürlich die Leistung bringen und ich möchte klar für mich selber den Erfolg, aber auch irgendwie, man will es auch natürlich dann die Arbeit, die so viele Menschen in einen stecken, ich weiß ja auch, wie viel der Trainer dahinter steht, auch im Verband, das reißt sich jeder den Hintern auf. Und ja, die Förderer alle und im Endeffekt möchte man zeigen, dass es lohnt, unterstützt zu werden. Und das hat man einfach ständig im Hinterkopf. Und das ist so ein bisschen so ein Grat zwischen, ich habe meinen Spaß und gleichzeitig...
Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen.
Ist es so, dass man auf dem Eisschnelllauf dann eine gewisse Lockerheit braucht, um auch die Technik, um diesen, ich weiß nicht, was ist da, ob es dann einen Flow gibt oder ob man da vom Kopf her die Technik auch, ist das da sehr ein Unterschied? Wo du sagst, das holt dieses letzte i-Tüpfelchen raus?
Es ist so, ich glaube, jeder ist da super individuell. Also muss ich ja sagen, beim Eisschnelllauf, wir haben eine Kufe, die ist sehr dünn und die zu steuern und jeder, als wenn man müde wird und gerade in Technik unsauber, man bremst sich selber so doll aus, man verliert wirklich viel Zeit. Und gerade für mich selber habe ich auch in der letzten Saison gelernt, locker zu bleiben, ja, auch gar nicht so über dieses Endergebnis nachzudenken und mich einfach auf so ein paar Dinge zu konzentrieren. Das hat mir so gut geholfen. Man muss wirklich so einen Grat finden. Klar muss man ehrgeizig sein. Also ich gehe jetzt am Start und denke mir so, ja, wenn ich jetzt Letzte werde, ist mir eigentlich auch egal. Aber zu viel zu wollen ist irgendwo, dann will man es sehr und es blockiert einen total. Und das ist wirklich so ein Ding. Also da ist man ganz auf so einer ganz schmalen Ebene. Das ist echt, aber ich glaube, also für mich persönlich muss ich sagen, ich muss vorm Rennen bleibe ich locker. Ich habe Musik drinne, die mich halt zum Lachen bringt, keine Ahnung, die so ein bisschen Stimmung reinbringt und dann versuche ich auch einfach den Moment zu genießen und ich weiß, was für ein Privileg ich habe, an Weltcups teilzunehmen, irgendwie in Kanada oder in Japan oder so, wie cool das ist, so wenig Menschen können das erleben. Und ich versuche mir das einfach nochmal in den Hinterkopf zu bringen, dass es toll ist. Und damit habe ich es auch geschafft, zur letzten Winter diese gewisse Gelassenheit. Und mit irgendwann kommt ja auch dann das Selbstvertrauen.
Genau. Also, man weiß ja, was du kannst.
Genau.
Und bist dann auch sicher dementsprechend
los. Ja. Aber man kann natürlich auch... so. wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwann kommt natürlich genau die Lockerheit und
das Selbstvertrauen.
Das Selbstvertrauen. Ja. Und aber klar, Zweifel gibt es auch immer.
Ja, die bleiben nicht aus.
Ja.
Deine Trainingsgruppe hast du jetzt in Berlin. Du hast vorhin gesagt, du trainierst auch tatsächlich im Sommer viel alleine. Du machst die Radeinheiten hier komplett alleine.
Genau.
Das ist cool, so ganz alleine. So. Ich meine, es kostet natürlich auch ein bisschen inneren Schweinehund. Ne? Also wenn man ganz allein trainiert, kenne ich ja von mir selber auch, dann ist schlechtes Wetter draußen und denkst du...
Manchen Tagen könnte man auch lieber auf dem Sofa liegen bleiben.
Genau, das ist natürlich bei der Trainingsgruppe dann immer was anderes. Ne? Die stehen auf jeden Fall da alle, ja. und da will man performen, aber damit keine Probleme.
Nee, den Weg habe ich so selbst gewählt und ich bin sehr happy, dass mein Trainer das auch so zulässt. Ich muss auch sagen, ich nutze den Sommer auch einfach, um auch mal ein bisschen Abstand von dieser ganzen Welt des Sports zu bekommen. Also dieser ganze Weltcup-Zirkus, man sieht sich ja den kompletten Winter und man lebt ja in so einer Bubble. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ja dann, man hat diese Blase, in der man lebt. Und ich versuche wirklich im Sommer so ein bisschen Reset, das Ganze ein bisschen runterzufahren, Zeit mit der Familie zu haben und auch mal an andere Dinge zu denken. Und das Training, ja klar, manchmal ist es schwierig. aber ich muss sagen, ich habe auch beim Inline sehr viel dann irgendwann alleine trainiert. Und deswegen, ja, ich finde schon immer mal jemanden, wenn ich mal wirklich jemanden brauche, so wie mein Mann oder so, dann sage ich hier, fahr mit mir. Aber oft ja, habe ich das große Glück, dass ich mich selbst motivieren kann.
Das ist gut. Das ist gut. Ja, Fahrplan, Saison ist ja quasi vorbei, ne?
Ja, genau.
Was steht jetzt alles an? Habt ihr jetzt Grundlagenphase angefangen? Sicherlich. Ja. Falls ihr Rad, macht ihr da auch nochmal ein Trainingslager irgendwie jetzt in Richtung?
Auf jeden Fall im Juli wären wir in Insel,
ja,
zum Sommereis fahren. Also da wird dann im Sommer die Eisbahn einmal aufbereitet und da werden wir 3 Wochen unten sein. Genau, und die Zeit nutzen. Und dann ist aber auch erstmal wieder mit Eichenlauf los. Nee, dann fängt es erst im September. Ich glaube, ja. 1. September oder so ist immer Stichtag.
Aber du läufst, hast noch vor, Speedskating-Wettkämpfe zu laufen dieses
Jahr? So ein paar Rennen, ja. Okay. Ich muss sagen, ich habe das auch gerade im Hinblick auf Olympia, habe ich ein bisschen runtergefahren. Ich werde nicht mehr in der ganzen Welt fürs Inline rumfahren. Ich werde mich so konzentrieren, Marathons, Halbmarathons in Deutschland zu laufen. Einfach, ich bin viel gereist im Winter. Es ist schön, aber es ist auch verdammt anstrengend. Und da ist es mal schön, wenn man, keine Ahnung, 2 Stunden mit dem Auto nur fahren muss. Das reicht dann auch erstmal.
Sehr cool, sehr cool.
Als Schnelllauf hat man immer so im Kopf die ganz vielen Orangenen. Ja. Die Holländer, was machen die anders? Dominieren die noch aktuell so? Oder?
Ja, aber muss sagen, die Weltspitze ist wirklich zusammengerückt. Hm. Und was sehr schön ist, zum Beispiel bei den Polen, muss man sagen, die haben sehr viele Jahre das auch alles zentriert und haben ja über viele Jahre Leute aufgebaut und die laufen jetzt um Medaillen und so. Und das ist auch so ein bisschen das, wo es in Deutschland hingehen soll. Also man merkt, also letzte Saison, das war für uns, die komplette Mannschaft war so ein Durchbruch. Also das war wieder, wir hatten sehr gute Zeiten im Eisschnelllauf und dann kam halt dieses Loch. Aber aus diesem Loch wieder rauszukommen, braucht man halt eine gewisse Zeit. Viele sagen, ja, lauf doch mal schneller. Ja, wenn es so einfach wäre. Ich meine, würde ich mich freuen, wenn ich, also es ist nicht so, dass ich vor der Ziel in der Bremse oder so. Aber man braucht halt einfach Jahre, um das aufzubauen. Und klar, in Holland, die sind schon noch top, aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich dieses Jahr sogar Holländer geschlagen habe. Und das war, also das hätte ich ja vorher nie erwartet. Und ja, aber es sind wirklich viele Nationen, die da auch vorne mitspielen, ja.
Das stimmt, ja, ist vorne sehr, sehr eng geworden auch.
Ja,
extrem. Zum Beispiel auch sind die Holländer auch mittlerweile sehr gut. Ja, man kann nur munkeln, woran es liegt. Ne? Ich glaube schon, dass die durch die Zentralisierung, die viele machen und sowas, die Stützpunktarbeit, das haben die auch über Jahre hinweg aufgebaut, ja, muss man auch sagen. Das ist im Radsport auch. Früher Holländer, ja, da gab es mal einen, der mal gut war oder sonst irgendwas, aber dass sie jetzt wirklich über diese Jahre hinweg diese konstante Leistung haben und sowas, das machst du nicht von heute auf morgen. Ne? Und das ist auch mal eine Zeit lang bei den Neuseeländern ewig hinterhergefahren mit riesigen Gängen sind die gefahren und wir haben die nur ausgehört. Machen die für einen Quatsch und sowas und dann 2 Jahre später haben wir das abgehangen und wenn man sieht, wo das jetzt hingeht, also es muss halt immer up-to-date bleiben,
das ist ein Sportart und so. Ne? Ja, und auf jeden Fall.
Ich habe schon oft gesagt, dass das deutsche System überhaupt in den Sportarten mit den vielen Vereinen und sowas vielleicht auch einfach ein bisschen kontraproduktiv ist. Ja? Viele trainieren in ihren Heimatvereinen und sowas und dann kommst du halt zu Nationalmannschaftslehrgängen zusammen, aber da gibt es halt auch von den Heimtrainern unterschiedliche Philosophien, die man umsetzen will gegenüber dem Bundestrainer. Das ist also schon schwierig und natürlich, wir haben meiner Meinung nach ein zentralisiertes System im Sport schon wichtig und auch gut. Aber ja, jetzt sage ich mal, Sportler rauszureisen, so war es ja bei mir damals auch, die jetzt schon gefestigt sind, Familie haben, Kinder haben, einen festigen Wohnsitz zu sagen, ihr zieht jetzt alle nach Instagram, nach Berlin und du willst nur in Gera bleiben, das ist natürlich schon, schon schwierig. Also ich finde, das muss man halt so langsam aber sicher auch mal angehen, weil ansonsten müssen wir aufpassen, dass wir nicht hinterher hinken.
Ja, das ist, sind so viele Aspekte. Klar, du merkst ja auch, wenn du die Gruppe hast, mit der man sich mitziehen lassen kann, du hast, das war immer so auch ein bisschen ein Problem in Erfurt. Ich war sehr lange in der Trainingsgruppe die einzigste Dame. Und ja, du kannst dich einfach nicht vergleichen. Also das fehlt halt irgendwo. Und jetzt sind wir in Berlin, sind fast alle deutschen Altherläuferinnen, die vorne mitlaufen, sind auch alle in der Trainingsgruppe. Und dann hat man natürlich einen gewissen Vergleichswert. Obwohl ich dann immer sage, mein Ziel ist es nie, also ich habe nie gesagt, toll, ich bin beste Deutsche oder so. Für mich war immer, es ist schön, das zu sein, aber das ist ein Muss.
Genau.
Genau. Also das ist ein Step One. Aber ich hatte immer im Kopf, was ich tun muss, wie viele Sekunden fehlen, um weiter vorne anzugreifen. Und deswegen... Ich meine, das ist immer alles schön zu sagen, hey, ich bin beste Deutsche, aber Eichelauf ist auch keine Sportart, die so groß in Deutschland ist. Ja. Also so viele messen sich zusammen nicht. Und das ist in anderen Sportarten ist das sicherlich anders in Deutschland, aber bei uns ist es einfach nicht so. Deswegen war das nie im Kopf, dass ich sage, mein Ziel ist es, die Beste in Deutschland zu sein. Ja. Für mich war das ein Muss. Ich muss das tun. Aber einfach nur, weil ich weiter nach vorne kommen möchte. Und das ist halt einfach in der Welt. Ja. Das ist immer so ein bisschen mit dem ganzen System auch schwierig.
Ich will hier auch nichts reinreiten jetzt. Nee, wir können es auch einfach dabei
machen. Aber das hat man ja in vielen Sportarten, dass teilweise veraltet, ich darf das ja sagen, veraltete Strukturen teilweise nicht sind. Ne? Dass man sieht das ja aber auch im Kleinen, im Vereinsleben teilweise oder irgendwo anders in vielen Bereichen, ist halt Veränderung ist immer irgendwo da und man muss halt da irgendwo schauen, was kann man effektiv machen, was nicht. Und wenn man da immer so eine alte Sache durch die Gegend schleppt irgendwo und sagt, das war vor 20 Jahren so und so, ist es halt, die Welt verändert sich, die Leistungen verändern sich.
Ja, bleibt mal stehen. Das ist
genau.
Das ist im Sport heißt es halt ganz extrem. Man muss halt auch sagen, in den deutschen Vereinen läuft sehr viel über Ehrenamt.
Genau.
Und ich meine, wir brauchen die Leute, wir brauchen die unbedingt. Ich sehe das ja, wenn ich in Gera bin, die ganzen Kinder, das ist so schön anzugucken, wie viele Kinder Inlineskaten machen. Wir brauchen die Leute, die dann die betreuen, die sich hinstellen und Trainer sind. Aber es ist oft fehlt halt einfach das Geld für einen wirklich ausgebildeten Trainer, der das Ganze in die Hand nimmt, der das hauptberuflich macht. Das ist halt einfach so. Und bei einer nicht-olympischen Sportart, also ich kenne ja jetzt beide Seiten, zwischen olympischer Sportart und nicht-olympisch ist echt ein bisschen ein Unterschied. Das ist so ein Punkt, gut, aber wo soll das Geld herkommen? Das ist halt die andere Frage, aber.
Ja, ich glaube, wir haben im Bund schon genug Geld, um zu sagen, man könnte das fördern. Das sehe ich zumindest so. Ich bin auch. Ja, schon sehr straff eingestellt. Ja, Ehrenamt ist alles schön und gut, aber die Zeit hat sich eben auch geändert und wir wollen, dass die Frau genauso gleichberechtigt ist und genauso Führungspositionen geht. Dann müsste der Mann auch die Kinder betreuen und sowas. Das gab es früher, wenn man mal an DDR-Zeiten denkt, gab es das nicht. Da waren die Väter waren Trainer, beziehungsweise die Trainer an sich. Und wenn ein Kind auf die Welt kam, da hat die Frau sich ums Kind gekümmert und der Mann war unterwegs auf Wettkämpfen und man muss schon gucken, wie attraktiv das am Ende ist. Wenn man jetzt mal Radsport sieht im Sommer, Straßenradsport, wenn du im Sommer Trainer bist, dann bist du jedes Wochenende weg. So, wenn du jetzt Kinder hast, dann willst du mit dem Urlaub fahren. Das ist aber einfach nicht drin. Also das geht am Ende meiner Meinung nach nur über das Geld zu regeln. Dass du sagst, ich bestimme auch darüber, wann du Urlaub machst. Ja,
das muss einfach attraktiv sein.
Das geht einfach nicht. Und das ist im anderen Teil auch schon so. Ne?
Also doch viel finde, verschlissen, ne?
Ja, na klar, weil du musst dir ja vorstellen, die jungen Sportler oder die Jungen, die von der Uni kommen, das sind ja auch Sportarten als Schnelllauf oder bei uns Bahnradsport. Du musst ja Ahnung davon haben. Also du kannst ja nicht zur Schule gehen. Leichtathletik, Fußball, das können ja ganz, ganz viele, also ganz viele. Ist ja ein recht, klar, Leichtathletik auch komplexe Sportarten, aber das ist relativ simpel zu lernen. Aber wenn du keine Ahnung vom Bahnradsport hast oder vom Eisschnelllauf, kannst du vom Studium kommen, wie du willst. Wenn du das nicht kennst, dann kannst du was Was willst du ihm beibringen?
Jemanden fit zu machen ist was anderes. Genau. Sportartspezifisch, ja. Dann fit kriegt man die Leute. Also das genau. Ist das kleinste Problem, sage ich mal so.
Genau, aber dieses Sportartspezifisch, wie du sagst, dieses ja. Technische, im das einfach dazu gehört, genau sowas. Ja. Da muss man so viel Arbeit leisten. Ja. Und das
eine gewisse Erfahrung braucht man halt irgendwie. Ja. Das war ja auch so ein bisschen dieser Knackpunkt für mich. Das ist natürlich für jemanden, der nur Eisschnelllauf gemacht hat, auch als Trainer. Ich habe es ganz einfach am Anfang nicht richtig verstanden. Also, es wurde mir auch gut erklärt, alles schön und gut, aber für mich, ich war halt die Inlineskaterin und ich habe das halt irgendwie alles anders gelernt bekommen, wie auch immer, aber es war irgendwie, ja, es hat halt irgendwie für mich nicht funktioniert. Und da brauchst du halt irgendwie jemanden, der dann die Erfahrung auch noch mitbringt, das Wissen mitbringt. Dieser Trainerjob, oh, das ist echt, also das ist eine harte Nummer.
Absolut. So. Das kann ich nur teilen. Also.
Ich glaube auch in der Gesellschaft sehr unterschätzt.
Ja.
Also du gehst halt nicht früh hin um 8 oder und gehst um 16 Uhr wieder nach Hause. Da kommt halt immer ein Sportler, der was hat am Abend noch oder so.
Ist so. Also ist ja auch die, das Unterwegssein, viel unterwegs sein, abends vor den Wettkämpfen. Ich meine, der Wettkampf ist vorbei. In der Regel setzen nicht alle nach ins Auto, fährt der Trainer nach Hause, müssen die Autos geputzt werden, das Material muss ausgeladen werden, alles vorbereitet werden. Dann hast du in der Regel montags schon wieder Besprechung oder Training. Also das ist schon straff. Oder am Ende wirst du auch an der Leistung gemessen, ja. Das muss man auch sagen. Ich meine, in der Regel haben die Trainer in Deutschland befristete Arbeitsverträge, ja, über einen Olympiazyklus. Naja, und da ist man auch mal schnell raus, ne? Also.
Das kommt halt auch mal drauf an. Auch gerade die Trainer an sich, aber auch der Verband an sich, wird ja immer über die Medaillen abgerechnet. Also das merken wir beim Eschnerlauf halt extrem, weil wir halt die Medaillen aus den letzten Jahren nicht hatten. Und natürlich ist der Druck enorm jetzt, dass jemand von uns eine Medaille holen muss. Also klar kann man das nicht alles an die Sportler auslassen, aber man merkt, dass das Geld wird gebraucht. Wir brauchen das Geld, um weiter vorzukommen. Hm. Also das ist halt ganz einfach so. Das ist halt immer so ein bisschen... das Geld wegzunehmen, wenn die Erfolge nicht da sind, ist dann die Frage, ist das so der richtige Weg? Weil dann kann man sich noch weniger leisten, kann man weniger Trainingslager machen.
Ja, man kommt auch ganz schnell dahin, dass man abgehängt wird.
Ja.
Also das holst du einfach nicht mehr auf. Das ist der Punkt. Du fängst dann einfach bei einer Stelle null wieder an. Also du musst einfach up to date bleiben. Und ich glaube, das ist schon... Da muss man aufpassen, dass wir das nicht verpassen.
Ja.
Was studierst du? Oder studierst du noch?
Also ich habe dieses Jahr das Studium abgeschlossen, Prävention und Gesundheitsmanagement.
Okay, also bist du ja doch ein bisschen im Sport noch irgendwann mal.
Ja, ich will natürlich das, was ich gelernt habe, auch weitergeben und habe jetzt, damit ich auch einfach im Sommer ein bisschen was für den Kopf tue, ich brauche das, habe ich nach einem Kurs zur Ernährungsberaterin angefangen.
Cool.
Einfach nur so on top. Ich habe Lust drauf. Und wie gesagt, ich brauche irgendwie noch was neben Sport, weil man macht sich viele Gedanken. So am ganzen Tag über das Training und alles Mögliche, was es da halt gibt. Und es ist gut, wenn man noch so einen anderen Fokus hat, den man einfach hat.
Ja.
Und sonst, also ich persönlich, ich würde mich komplett verlieren und es wäre kontraproduktiv.
Schön.
Ja, perfekt.
Hast du noch was, Thorsten? Spannende Fragen.
Wir haben eigentlich viel erzählt.
Ja, ich möchte noch sagen, also 2025 würde ich jetzt noch nicht am Weidertal-Cross teilnehmen. Einfach das Risiko ist zu hoch vor Olympia. Aber ich würde mich jetzt schon für 26 anmelden wollen, okay?
Das machen wir. Ich habe meinen Laptop nicht mit, aber das mache ich heute Abend gleich.
Okay, perfekt. Also für 26 würde ich dann sehr gerne vorbei.
Sehr gerne eingeladen.
Aber dieses Jahr würde ich um alle Hindernisse erstmal geschmeidig drum rumlaufen.
Also wir hätten dich auch nicht starten lassen. Weil
die Verantwortung ist zu hoch.
Genau.
Das hätten wir dann meinen Trainer erzählen können, was da passiert ist.
Es kann ja schon immer mal, ne? Also man ist ja dann schon gerade durch die Weide mit Steinen umknicken oder irgendwas.
Ja,
bei den meisten passiert nichts, aber gerade bei sowas muss man dieses Risiko nicht eingehen.
Genau, das ist ja immer ein schmaler Grat.
Ja.
Das Training, man geht ans Limit, aber es kann, also meistens passieren bei irgendwelchen ganz doofen Dingen irgendwas Schlimmeres und das. Ja, das ist einfach so ein Ding, wo ich halt sage, klar, ich habe super Bock drauf, aber jetzt erstmal das abarbeiten und ich meine, 26, wie gesagt, da
Genau, also wir werden auf jeden Fall vor dem Fernseher sitzen, Gerani.
Auf alle Fälle. Nee, dann drücken wir dir auch die Daumen natürlich, ja, ne?
Und also wir drücken dir wirklich die Daumen, dass das alles klappt, aber ich glaube, dass du gehst deinen Weg und René kann da ein bisschen mitführen, so dieses erste Mal Olympia, ne? Diese Vorbereitung.
Ich und das ist Gänsehaut pur. Also ich habe das jetzt auch erst, ich bin ja 2016 das letzte Mal, dann die Olympischen Spiele danach habe ich gar nicht so wild verfolgt. Aber jetzt Paris, ja, sah ich erst mal wieder mit Gänsehaut vom Fernsehen und habe gedacht, das ist schon geil.
Ja.
Also es war schon geil. Ne? Das heißt, das habe ich auch dreimal erlebt und dann kamen die ganzen Erinnerungen noch, ja, und denkst so, oh, das ist schon was.
Man haben halt auch nicht viele Menschen auf
dieser Welt. Das ist der Punkt. Also es wird dir ja währenddessen gar nicht, ja, so bewusst. Ne? Du bist halt da, ja, und fährst dann noch nach Hause und naja, bei Olympia und machst du Pressetermine und so. Also es kommt ja alles sowieso erst alles viel, viel später. Ja. Und dann sagst du, hey, wo sich dann teilweise auf Arbeit auch so anguckt, so, ich muss mich eigentlich gar nicht verstecken hier. Also es ist nicht so, dass ich nichts geleistet habe, ja, ja, bisher. Ne? Und die Leute immer sagen, ja, du hast ja vorher nur Sport gemacht.
Ja, nur Sport gemacht. Das kenne ich auch.
Du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht, höre ich dann immer mit dem Hobby zum Beruf. Also warum geht ihr arbeiten? Das ist auch mein Hobby gewesen, wahrscheinlich, ja, weil ich es gerne gemacht hätte oder sonst irgendwas. Aber das noch mit Hobby zu vergleichen, das ist so weit weg. Und ich glaube, jeder, der mal diesem, also ich kann das jetzt reflektieren, zumindest sagen, wenn ich jetzt normal arbeiten gehe, auf das Niveau, was ich da und auch nicht nur physisch, sondern auch psychisch, komm ich einfach nicht mehr auf Arbeit. Also das war einfach eine ganz andere Welt im Sport. Und
ich habe letztens einen Post gelesen von jemandem, ich weiß nicht mehr den Namen, Leistungssportler, hat sich jetzt beworben und kriegt Ablehnung, weil die Berufserfahrung fehlt. Er sagt, ja, Leute, ich war 15 Jahre Leistungssportler, ich habe, ja, alle Höhen und Tiefen, habe mich durchgekämpft, ja, habe Leistung gebracht und ich weiß, was es heißt, sich für eine Aufgabe reinzuhängen. Ja. Sagt er, ich verstehe die Firma nicht, warum, ja, die sagen, da fehlt die Erfahrung. Ich habe 15 Jahre lang Vollgas gegeben, ja, ne, und habe sicherlich, egal was ich mache, hänge ich mich voll rein. Und
ja, das kann, also wer das, wie gesagt, ja, wer das nicht erlebt hat, das kann man so schwierig nachvollziehen, weil das ist wirklich was, ich meine, du fängst mit im jungen Alter an, dir Ziele zu setzen, genau, einen strukturierten Plan zu, ja, machen, das ist einfach so. Also bis hin, dass du wirklich minutiös sagst, okay, was mache ich heute, was mache ich morgen, genau, wochenmäßig geplant. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist vom Kopf her und hast die Nase kurz zu, rechnest du, wie viele Wochen sind so scheiße, was mache ich morgen für Training, vielleicht ein bisschen runter, ja, höre ich auf, mach ich Pause, mach ich. es ist wirklich krass, was im Kopf da abgeht. Ja. Geburtstage, gehe ich hin, da steht wohl so viel rum, wenn die Beine fest, morgen lange intensive Einheiten, ja, mache ich nicht, mache ich hier. Es ist wirklich, ich finde es krass und jeder, wie gesagt, der das mal erlebt hat, der wird später in seinem Berufsleben da recht entspannt sein oder einen, ja, relativ normalen.
Ja, ich finde es auch toll, dass man so eine Vorbildwirkung hat mit, sag mal, mit diesem Leben dann auch, was man danach weiter mitnimmt. Ne? Letztens das Thema gehabt mit jemandem, der eine große Firma hat, der sagt, du kannst die Lehrlinge heute nicht mehr belasten. Ja. Das sind die halt nicht da und sagen, ich brauche erstmal eine Auszeit. Denkst du, was, ein halbes Jahr, was ist denn? Ne? Ein anderer hat gesagt, ich darf nicht mehr zum Kern. Das hat, früher war das ganz normal, ne? Und dann war ein bisschen Druck halt auch mal da und dann hast du als Lehrling halt auch mal Dinge gemacht, einfach um es zu machen und dann war es erledigt und ob das nun gefallen hat oder nicht. Heute musst du ja aufpassen, dass du den Lehrling mit sie anredest und das vorsichtig, damit er ja nicht geht oder so. Also das fehlt ja an der Gesellschaft auch ein bisschen dieses Verantwortung übernehmen und dann mal, deswegen, Josi, ich finde das toll, dass du da jetzt, ja, auch in der Form für junge Menschen als Vorbild sagst, ich habe ein Ziel, ich bleib dran und mach. Und
ja, das ist super wichtig. Also auch, ja, für jedes Kind ist es super wichtig, ein Ziel zu haben, ja, dafür zu arbeiten. Es ist wichtig, Niederlage und Erfolg kennenzulernen und einfach auch mal zu spüren, wenn was halt, klar, es ist blöd, keiner möchte, ja, schlecht sein, meine Niederlage haben, keine Ahnung. Ja. Ich habe sehr viel geweint schon in meiner Karriere. Klar, es ist natürlich ein blödes Gefühl, aber es ist so wichtig, diesen Ansporn zu haben, sich zu messen und alle solche Dinge. Wenn das verloren geht, weiß ich nicht.
Ja, es schafft ja auch Resilienz dann und Selbstvertrauen und
man lernt, dass man sich sagt, kennen. Ja, ja. Also irgendwann weiß man, wie man selber tickt. Und ja, deswegen.
Ja, wir müssen in der Gesellschaft wieder reinkommen, dass Leistungsträger auch eine gewisse Stellung in der Gesellschaft haben, ja, nicht, dass wir nicht anfangen, dass die Mitte das neue vorne ist. Ich glaube, da müssen wir einfach hin.
Ja, und das hatten wir ja vorhin zwischendurch auch, dass das Ehrenamt, ne, wie viele Leute sich reinhängen, weil sie halt, weil es keine Struktur gibt oder da halt kein Geld gibt, die dann sagen, ich mach's trotzdem und ich bin trotzdem der Erste, ja, der früh da ist und bin der dann zusperrt, der dann aufräumt, der das macht. Und ja,
Deswegen. Ja, also zum Beispiel ohne Ehrenamt, da hätte ich ja nie den, also gerade als Kind, da, wie hätte das denn ausgesehen? Da wäre ja kein Trainer da gewesen, niemand, oder der uns zu einem Wettkampf gefahren hätte oder so, also das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist dann, klar, im Kinderalter ist das alles noch so ein Ding, aber es wird halt, es muss professionell werden, ab einem bestimmten Alter ist es einfach so.
Ja, definitiv.
Und das ist dann halt nicht mehr über ein Ehrenamt zu denken. Also die grundlegenden Sachen, ja, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Also zumindest nicht in diesem Leistungssportbereich. Wenn ich vorne anknüpfen möchte, dann ist es halt leider dann halt nicht mehr so zu managen. Ist halt einfach so.
So. Sehr schön. Vielen Dank.
Vielen Dank.
René, ich freue mich, wir wollen heute noch grillen, ne? Und
auf alle Fälle. Das
werden nochmal über die neuen Shirts sprechen.
Ja.
Was wir alles Neues machen dieses Jahr. Und Josi, werden wir auf jeden Fall mal eins geben schon so, ne, für 26, sehr dass du gut. dann...
Na, ich komme auf jeden Fall, also wenn ich natürlich da bin und ich irgendwie drin sage, komme ich auf jeden Fall vorbeigucken und feuer an. Letztes Jahr war ich auch dabei am Streckenrand, sehr also gut, im Zielbereich.
Ja.
Und habe noch so ein bisschen geschmunzelt. Am nächsten Jahr gucke ich mal, wie ich mich anstelle.
Das geht, alles machbar.
Alles machbar. Ich habe heute jemanden gesehen, den habe ich schon viele Jahre gesagt, ey, komm doch mit, mach doch mit. Nee, das ist sowas entstanden, das mache ich nicht. Jetzt hat er eine neue Arbeitsstelle angefangen. Die laufen als Team da von der Arbeit mit. Ich bin vorhin mit dem Fahrrad vorbeigefahren, die sind die 8 Kilometer gefahren, sagte, ah, Dorsten, es ist passiert. Ich wusste das gar nicht, was er meinte. Ja, ich laufe jetzt dieses Jahr mit. Ja, cool, schön.
Ja.
So, ja, wir wünschen, jetzt, Entschuldigung, wollte ich...
Nee, alles gut.
Ich wollte jetzt nicht so abrupt abbrechen. Nee, alles gut. Wir wünschen euch tolles Training.
Danke.
Ja, viel Erfolg vor allem auch, ne, auf deinem Weg. Sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Also, krass, wie du da die Kraft findest. Viel Erfolg natürlich für 26, wir bleiben ja im Kontakt.
Und ja.
Genau, und dann werden wir nach Olympia noch einen Podcast aufnehmen.
Geht klar.
Na?
Mach mal, wie auch immer es passiert ist. Dann ach, kann ich ein bisschen mal mehr und dann kann man drüber erzählen.
Genau, da haben wir was zu erzählen.
Sehr schön.
Super. Vielen Dank, wir wünschen euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendjemanden habt, den wir mal interviewen sollen, sagt uns gerne Bescheid, schickt uns kurz eine Nachricht und dann wünschen wir euch alles Gute, ganz viel Gesundheit und viel Sport.
Genau, sportfrei. Bis dahin. Ciao.
Ciao.